Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Und wir sprechen über folgende Themen. Die Bundesregierung hat Verbrauchern in der Corona-Krise die Möglichkeit eingeräumt, Kreditzahlungen zu stunden. Jüngste Zahlen zeigen, dass das offenbar viele Verbraucher in Anspruch genommen haben. Wir klären, was das für die Banken bedeutet. Außerdem starten wir mit unserer neuen Serie Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Darin gehen wir heute der Frage nach, wie Lieferbeziehungen zwischen internationalen Konzernen und ärmeren Ländern, also zum Beispiel bei Kaffee oder Kakao, fairer gestaltet werden können. Zuerst aber blicken wir auf die Pharmaindustrie. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nämlich heute angekündigt, dass Deutschland sich während seiner EU-Ratspräsidentschaft bemühen will, Europa bei der Medikamentenversorgung wieder unabhängiger zu machen. Viele Hersteller haben in den vergangenen Jahren ihre Produktion zum Beispiel nach China verlagert. Die Corona-Krise hat aber nochmal deutlich gezeigt, wenn es dort hakt, dann mangelt es in ganz Europa an Nachschub. Wie sich das jetzt ändern soll, berichtet Johannes Kuhn.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um ein akutes Problem anzugehen. Europa fehlen Produktionskapazitäten für bestimmte Arzneimittel und Gesundheitsprodukte.
Es geht darum, für bestimmte Wirkstoffe auch Produktion in Europa zu haben. Wir müssen gemeinsam mit den EU-Kollegen einfach eine Liste entwickeln der besonders sensiblen Wirkstoffe, um die es geht, für die wir auch wieder Produktion anreizen wollen. Da müssen wir drüber reden, wie. Geht es um Investitionszuschüsse, geht es um Preise? Also genau diese Frage, welche Instrumente, die möchte ich gerne konkret machen.
Das Problem der Arzneimittelknappheit ist kein Corona-Phänomen. Im Januar waren beispielsweise mehr als 300 Arzneimittel nicht lieferbar, darunter Narkosemittel, Antibiotika, Schmerzmittel und Krebsmedikamente. Während des Lockdowns stockte der Medikamentenimport aus China und Indien. Denn dorthin hat die europäische Pharmabranche in den vergangenen Jahrzehnten die Produktion ihrer Generika verlagert, also die der Nachahmerprodukte für die Allgemeinversorgung. Auf EU-Ebene wird das Problem bereits seit längerem diskutiert. Doch es gehe nicht nur um Wirkstoffe oder Arzneimittel, sagt Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung, IBMP in Nürnberg, sondern um beides. Zum Beispiel bei den Antibiotika.
Für die Antibiotika, das sind ja nun Stoffe, die also auch Zwischenprodukte aus anderen Ländern brauchen. Wir haben diese Ausgangs- und Zwischenprodukte nicht da. Wir müssen also auch eine Industrie schaffen, die gewissermaßen die Stoffe herstellt, damit man dann am Ende zum Penicillin beispielsweise kommt.
Klar ist, die Branche braucht staatliche Anreize, um die Produktion zurückzuverlagern. Borg Bretthauer, Geschäftsführer des Pharmafirmenverbands Pro Generika.
Prozessupdates zum Beispiel ist im Regelfall immer aus einer unternehmerischen Perspektive die Frage im Raum, rechnet sich das hier an dem Standort oder mache ich das gleich woanders?
Direkte Zuschüsse wären das eine. Ein anderer Hebel wären die Ausschreibungen der Krankenkassen, so Jürgen Wasem, Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen.
Eine große Krankenkasse schreibt aus, dass sie einen bestimmten Wirkstoff haben will und da machen die Arzneimittelunternehmen Angebote. Und da könnte man vorschreiben, dass mindestens ein Angebot aus Europa in Europa produziert werden muss. Und das wäre dann teurer und dann würden es die Beitragszahler über höhere Arzneimittelkosten bezahlen.
Ein Generikum, das derzeit 3 Euro kostet, könnte europäisch produziert dann 4,20 Euro kosten, hat Wasim ausgerechnet. Eine durchaus beachtliche Preissteigerung. Fritz Sörgel vom IBMP in Nürnberg mahnt an, es wird Zeit, konkret zu werden. Nur so könne man erkennen, wo es bei der Beschaffung der Produktionsstoffe hapere.
Für mich wäre etwas konkreter, wenn man sagt, wir haben jetzt 5 Stellen in Deutschland, wo wir jetzt gewissermaßen anfangen, das zu machen. Dann haben wir auch Erfahrung, wo die Schwierigkeiten sind. Das hat man ja bei Masken gesehen. Das hat man ja auch bei den PCR-Tests nebenbei bemerkt gesehen, wo wir plötzlich vom Nachschub von Korea abhängig waren.
Außerhalb Deutschlands seien Italien, Spanien und auch kleinere Länder wie Slowenien vielversprechende europäische Produktionsstandorte, so Sörgel. Auch Großbritannien will seinen Pharma-Standort stärken. Das Verhältnis zur EU ist derzeit jedoch bekanntermaßen ungeklärt.
Johannes Kuhn über die Frage, wie man Teile der Medikamentenproduktion wieder nach Europa holen kann. Von der Pharma kommen wir jetzt zur deutschen Fleischindustrie. Die steht derzeit wegen der Corona-Ansteckungen besonders in der Kritik. Die Grünen fordern daher, dass die Fleischproduktion in Deutschland reduziert werden soll, auch damit Beschäftigte bei der Arbeit mehr Abstand halten können. Die hohe Fleischproduktion in Deutschland, die wird ja immer wieder kritisiert, auch weil viel für den Export produziert wird. Das führt nach Ansicht von Umweltschützern zu hohen Futterimporten, Massentierhaltung und zu viel Gülle auf den Feldern. Bauernverbände dagegen sagen, sie müssen exportieren, weil deutsche Konsumenten nämlich nur noch die Edelstücke vom Fleisch kaufen wollen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alfons Bahlmann gesprochen, Professor am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Halle. Und ich habe ihn gefragt, liegt denn der hohe Export tatsächlich an unseren Konsumgewohnheiten?
Das ist zum Teil ein Grund. Also es stimmt natürlich, dass Deutsche eher mageres Schweinefleisch konsumieren als die fetteren Teile. Umgekehrt importieren wir allerdings den größten Teil des Puten-, Gänse- oder Entenfleisches, sodass wir beispielsweise bei Geflügel netto dann am Ende sogar ein Importeur sind.
Was sind denn aus Ihrer Sicht weitere Gründe, die dafür sorgen, dass wir so viel Fleisch exportieren und dass wir überhaupt diese Überproduktion haben?
Ich würde nicht von Überproduktion sprechen. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir beim Schweinefleisch ein Nettoexporteur sind. Und ein Grund dürften niedrige Schlachtkosten sein. Damit sind wir dann allerdings natürlich beim Thema Sozialdumping in den Schlachthöfen. Das ist eine Art Wettbewerbsverzerrung zulasten unserer Nachbarländer wie Dänemark oder den Niederlanden, die selber große Exporteure sind. Und von diesen niedrigen Schlachtpreisen oder Schlachtkosten profitieren deutsche Schweinemäster.
Woher kommen die? Woher kommt das, dass es so günstig ist, hier Schweine zu schlachten?
Durch die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen, die vor allen Dingen auf Unterarbeitsverträge basieren, bei denen viele Arbeitskräfte aus Südosteuropa hier in deutschen Schlachthöfen arbeiten, ohne einen regulären Arbeitsvertrag, sparen die Schlachthöfe Geld und können billiger schlachten als in den Nachbarländern. Und davon profitieren teilweise die deutschen Schweinemäster.
Ist es denn aus Ihrer Sicht ein Problem, dass überhaupt so viel Fleisch in den Export geht? Oder würden Sie sagen, nee, wunderbar, können wir einfach so weitermachen?
Das Problem ist die Ausbeutung, nicht der Export. Das Gleiche gilt für schlechte Tierhaltungsbedingungen oder zu viel Ausbringung von Gülle auf den Feldern. Da haben wir ein Problem und bei diesem Problem muss man ansetzen. Der Export selber ist nicht das Problem. Wir haben den Bedarf, obwohl China die Hälfte der Schweine weltweit hält, wird aus China noch Schweinefleisch importiert. Dort ist eben einfach die Nachfrage so groß und wenn es nicht in Deutschland produziert werden würde, würde es woanders produziert.
Welche konkreten Maßnahmen müsste man da denn ansetzen?
Meines Erachtens sind es vor allen Dingen Kontrollen, weil in den Schlachthöfen wird viel an guten politischen Vorgaben, die eigentlich existieren, nicht so umgesetzt, wie es sollte. Und das Gleiche gilt eigentlich auf den landwirtschaftlichen Betrieben, wo man einfach kontrollieren sollte, dass die Tiere in den Ställen so gehalten werden, wie es eigentlich sein sollte.
Wird aus Ihrer Sicht denn versucht, etwas an diesen Standards zu ändern, also diese Standards zu erhöhen?
Meines Erachtens liegt das Problem darin, dass die Politik sich schwer tut, den Landwirten auf die Füße zu treten, die Probleme mit dem Tier- und Umweltschutz haben. Das sind oftmals sogar kleinere Betriebe. Wir haben aber auch viele Betriebe, die in den letzten 20 Jahren investiert haben, wo die Ställe noch nicht abgeschrieben sind. Und diese Produzenten haben Angst vor Reformen. Und das führt dazu, dass die Politik sich ja am Ende schwer tut, angemessen zu handeln.
Was ist Ihre persönliche Meinung? Was sollte die Politik jetzt am besten als nächste Schritte angehen?
Wir brauchen vor allen Dingen eine tierschutzfreundlichere Tierhaltung. Und hier müssen wir Wege finden, wie wir eine Art Politikmix schaffen, die einerseits die Verbraucher mehr in die Pflicht nimmt, dann eben auch angemessene Preise zu zahlen, aber eben auch Förderinstrumente zu schaffen, um die Tierhaltung so umzubauen, dass mehr Tierschutz in den Betrieben möglich und auch rentabel ist. Aber ein Export selber ist eben auch hier weniger das Problem als die Veränderung der Produktion auf den Betrieben.
Agrarökonom Alfons Bahlmann war das im Gespräch über Fleischexporte.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Heute startet bei uns in Wirtschaft und Gesellschaft unsere Serie zur diesjährigen Deutschlandfunk-Denkfabrik, eine Welt 2.0, dekolonisiert euch. Bis heute sind die Beziehungen zwischen handelstreibenden Ländern nicht auf Augenhöhe und davon profitieren auch multinationale Konzerne. Ihnen helfen zum Beispiel niedrige Sozial- und Umweltstandards, ihre Profite zu maximieren. Kritiker sprechen dabei teils von Neokolonialismus. Um wenigstens grundlegende Menschenrechte zu sichern, wollen Entwicklungs- und Arbeitsministerium ein Lieferkettengesetz einführen. Morgen könnten erste Eckpunkte dazu veröffentlicht werden. Was das bringen kann, berichtet Mischa Erhardt.
An Beispielen mangelt es nicht. Rund um den Globus produzieren Konzerne und immer wieder werden dabei grundlegende Sicherheits-, Arbeitsschutz- oder Menschenrechtsstandards nicht eingehalten.
Und es zeigt sich dann beispielsweise, wenn mangelhafter Brandschutz in einer Kick-Zulieferfabrik in Pakistan zum Tod von 258 Menschen führt oder wenn ein Damm bricht in einer brasilianischen Eisenerzmine und ebenfalls viele Menschen sterben.
Sagt Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist auch der Grund, warum Entwicklungsminister Gerd Müller ein solches Gesetz auf den Weg bringen will.
Unsere Jeans werden in Bangladesch produziert, unsere Turnschuhe, unsere Kleidung und vieles mehr. Aber dort werden sie von Menschen produziert, die unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen. Und es ist unerträglich, dass wir, die reichen Industriestaaten, solche Zustände dulden und erlauben in unseren globalen Lieferketten. Freiwilligkeit führt offensichtlich nicht zum Erfolg. Deshalb halte ich daran fest, ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, das diese Verhältnisse verändert.
Bisher gibt es nämlich lediglich eine Selbstverpflichtung von Unternehmen. Im Koalitionsvertrag ist aber festgehalten, dass diese durch eine gesetzliche Regelung ersetzt wird, wenn die Firmen keine Maßnahmen ergreifen, dass Umwelt- und Sozialstandards auch bei ihren Zulieferern eingehalten werden. Um das herauszufinden, wurden rund 3000 Unternehmen befragt. 400 antworteten. Von diesen erfüllte nicht einmal jedes fünfte die Selbstverpflichtung. Morgen werden die Ergebnisse der zweiten Befragungsrunde veröffentlicht. Sollten sich die Zahlen nicht wesentlich verbessert haben, werden Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil wohl auf die Einführung eines Lieferkettengesetzes pochen. Das würde nach bisherigen Überlegungen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten verpflichten, zu überprüfen, ob die grundlegenden Rechte in ihren Zulieferfirmen eingehalten werden.
Ich denke schon, dass es notwendig ist,
sagt Professor Carsten Mommsen. Er ist Experte für Wirtschafts- und Umweltstrafrecht an der Freien Universität Berlin. Mommsen vertritt Angehörige von Opfern des Dammbruchs in Brasilien Anfang 2019, bei dem 272 Menschen ums Leben kamen.
Die günstigen Produktionskosten resultieren natürlich daher, dass da die Standards gerade im Bereich Menschenrechtsschutz in der Regel niedriger sind als bei uns. Von daher denke ich, dass es auch eine gerechte Kosten- und Ertragsverteilung global ist, wenn deutsche Unternehmen dann verpflichtet werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Einhaltung europäischer oder westlicher Menschenrechtsstandards auch dort zu sorgen.
Zudem hoffen die Befürworter, dass mit einem solchen Gesetz auch Initiativen in den jeweiligen Ländern gestärkt würden, die für bessere Arbeits-, Umwelt- oder Menschenrechtsstandards kämpfen. Johanna Kusch.
Unter anderem sieht ja so ein Lieferkettengesetz auch eine ganz klare Vorgabe für Beschwerdemechanismen vor, die einzurichten sind. Und zwar zugängliche, in den jeweiligen Sprachen verständliche Beschwerdemechanismen mit auch weiteren Anforderungen, wie dann mit diesen Beschwerden umgegangen werden muss.
Ohne Frage geht das nicht ohne Aufwand. Einige Unternehmens- und Wirtschaftsverbände sehen ein Lieferkettengesetz daher kritisch. Volker Treyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
Wir befürchten, dass mit einem solchen Gesetz eine enorme Rechtsunsicherheit entstehen kann. Und deshalb glauben wir, dass das Lieferkettengesetz zwar von der Zielrichtung richtig gemeint ist, am Ende aber schlecht gemacht ist.
Kritiker befürchten also eine Überforderung von Unternehmen, weil sie die Lieferketten nicht bis ins letzte Detail prüfen und verfolgen könnten. Zudem wenden sie ein, dass dadurch auch die Produktion in den jeweiligen Ländern zurückgefahren werden, das Ganze also für die lokale Bevölkerung nach hinten losgehen könnte. Diese Sorge teilt Carsten Mommsen aus einem einfachen Grund nicht.
Das wäre nur dann der Fall, wenn in diesen Ländern die Produktionskosten sich angleichen an das Niveau in den Bestellerländern. Und da ist, glaube ich, der Unterschied so groß, dass das nicht ernsthaft zu befürchten ist.
Über die Frage, wie man Lieferketten besser kontrollieren kann, Mischa Erhardt berichtete. Kurzarbeit, Auftragseinbrüche oder Jobverlust, vielen Menschen sind in der Corona-Krise Einnahmen weggebrochen. Deswegen hat die Regierung gesetzlich erlaubt, dass Verbraucher zwischen April und Juni ihre Kredite stunden können. Und von dieser Möglichkeit haben offenbar viele Menschen Gebrauch gemacht. Das berichtet Brigitte Scholtes.
Für viele Bankkunden war und ist es eine Erleichterung in der Krise, die Zahlung fälliger Kredite aufzuschieben. Allein bei den Sparkassen haben diese Möglichkeit bis zum 3. Juli insgesamt gut 366.600 Bankkunden genutzt, davon mehr als 189.000 private Kunden. Die Volksbanken nennen noch keine Zahlen, die Commerzbank spricht von insgesamt 33.000 Stundungsanträgen, die Deutsche Bank eben von 70.000 allein bei Privatkunden. Davon seien 2/5 Immobilienkredite, der Rest Konsumentenkredite. Karl von Rohr, stellvertretender Chef der Deutschen Bank, sagte der FAZ, das entspreche einem einstelligen Prozentsatz des gesamten Kreditportfolios.
Mag bisher nicht viel klingen, wird aber vermutlich noch mehr, weil ja die ersten Zahlungsausfälle jetzt erst anfallen im Zuge der Corona-Krise. Aber ich fürchte, da wird noch einiges mehr nachkommen.
Sagt Martin Lück, Chefvolkswirt des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Die Bankenbranche gibt sich insgesamt sehr gelassen. Eine Stundung sei kein Kreditausfall. Man sei auch auf Wunsch der Bundesregierung den Kunden in der Krise entgegengekommen. Baukredite seien ohnehin in Deutschland sehr gut besichert. Und die Deutsche Bank verweist auch darauf, dass sie nach sehr konservativen Kriterien Kredite vergebe. Große Sorgen um das Bankensystem macht sich auch Hans-Peter Burkhof deshalb nicht. Er ist Bankenprofessor der Universität Hohenheim.
Sie haben sehr viel Eigenkapital in den letzten Jahren, auch zwar teilweise zwangsweise, aber auch teilweise freiwillig ansammeln müssen. Teilweise war es aber auch vielleicht ein bisschen so, dass man gar nicht das Geschäft machen konnte, was man wollte. Den Unternehmen ging es gut, sie haben sehr viel Gewinn gemacht. Auch kleine Unternehmen, die nicht unbedingt wachsen wollten, brauchten dann auch gar keinen Kredit mehr. Also es gibt da durchaus Kompensationen, wo die Banken für erhöhte Ausfälle eben auch mehr verdienen können.
Eine positive Nebenwirkung der Krise aus Sicht der Banken: ihr Kreditgeschäft, das wegen der guten Konjunktur vor allem im Firmenkundenbereich lange eher vor sich hin dümpelte, läuft wieder besser. So melden die Sparkassen ein um gut 1/5 besseres Neugeschäft mit Firmenkunden seit Jahresbeginn. Ein gutes Zeichen, meint der Bankenexperte.
Das zeigt, dass das deutsche Finanzsystem funktioniert. Das heißt also, in der Krisensituation sind die Banken bereit und in der Lage, den Unternehmen zu helfen. Das ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Natürlich haben die Maßnahmen der Bundesregierung auch geholfen, damit man für dieses Neuaushandeln der Beziehung, der Finanzierungsbeziehung, Zeit und Raum hatte.
Erst im Herbst aber dürfte man sehen, wie es wirklich um die Stabilität der Banken bestellt ist. Denn bis zum 1. Oktober hat die Bundesregierung die Antragspflicht für Unternehmensinsolvenzen ausgesetzt. Dann könnten auf die Banken und nicht nur auf die mit mittelständischen Firmenkunden eben mehr Kreditausfälle zukommen. Zumindest in einigen besonders von der Krise betroffenen Branchen, glaubt Martin Lück von BlackRock.
Es kommt mehr darauf an, wie das Kreditengagement der Banken in diesen Bereichen der Wirtschaft konzentriert ist, als darauf, wie groß die Kunden letzten Endes sind. Das kommt dann wirklich auf diese Branchenorientierung eher an.
Viele Menschen haben in der Corona-Krise ihre Kredite gestundet, Brigitte Scholtes berichtete. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich derzeit mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte im Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Bei dem Gespräch geht es insbesondere um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und die Frage, wie Italien von der EU unterstützt wird. Die Wirtschaft dort wurde von der Krise hart getroffen. Um 11,3% könnte das italienische Bruttoinlandsprodukt 2020 im Vergleich zum Vorjahr einbrechen, so der neueste Ausblick der OECD. Über die Lage vor Ort in Italien, Elisabeth Ponkratz.
Der Konzern Eni ist ein wichtiger Versorger an Gas und Öl in Italien. Knapp 70 Milliarden Euro hat er im vergangenen Jahr umgesetzt. Nun kommt die Corona-Krise hinzu. Der Konzern rechnet mit sinkenden Preisen und schreibt schon Milliarden auf seine Vermögenswerte ab. Emma Marcegaglia ist die Aufsichtsratsvorsitzende von Eni. Mit ihrem Bruder leitet sie außerdem den größten Stahlverarbeiter Europas, der in Mantua in der Lombardei seine Heimat hat. Marcegaglia sieht die italienische Wirtschaft in einer schwierigen Lage. Die Situation hat sich im Mai im Vergleich zum April etwas verbessert, aber sie ist immer noch geprägt von großen Schwierigkeiten und Sorgen, auch hinsichtlich dessen, was auf dem sozialen Niveau im Herbst oder bis zum Ende des Jahres passieren könnte. Während des wochenlangen Lockdowns in Italien angesichts der Corona-Pandemie hatten viele Menschen keine Arbeit und damit auch kein Einkommen mehr. Wochenlang mussten sie auf staatliche Hilfe warten. Auch jetzt stehen noch viele Kurzarbeitergelder aus. Doch angesichts der globalen Krise kommen die Unternehmen nicht in Fahrt. Die Unsicherheit überstrahlt alles. Sie bekommen weniger Aufträge und haben Probleme mit den finanziellen Mitteln, trotz staatlicher Garantien. Jetzt müssen wir mit diesen öffentlichen Investitionen beginnen. Investitionen in Straßen, Eisenbahnen und außerordentlichen Instandhaltungsmaßnahmen. Also da, wo Italien seit Jahren blockiert ist. Wichtig ist jetzt, dass man sie sofort macht, dass wir keine Zeit mit der Bürokratie verschwenden, die sie zugrunde richten könnte. In der vergangenen Woche hat die Regierung unter Ministerpräsident Conte ein umfangreiches Reformpaket verabschiedet. Infrastrukturprojekte, die schon lange geplant sind, sollen endlich umgesetzt werden. In die Digitalisierung des Landes soll viel Geld fließen. Auch Ausschreibungen sollen einfacher werden und schneller gehen, die Bürokratie effizienter arbeiten. Gerade der Staat müsse dringend reformiert werden, so die Einschätzung des Wirtschaftswissenschaftlers Tito Boeri, der an der Bocconi-Universität in Mailand lehrt. Ich glaube, dass es absolut notwendig ist, den Staatsapparat zu reformieren. Man muss die öffentlichen Verwaltungen verbessern und effizienter machen. Das haben wir auch während der Corona-Pandemie beobachtet, bei den Nothilfen, die die Menschen erreichen sollten. Andere Länder haben es viel schneller geschafft, Familien und Unternehmen zu unterstützen. Die Verwaltung sei nicht unabhängig, die Politik mische überall mit. Dadurch würden oftmals Entscheidungen des Parlaments nicht umgesetzt werden. Vieles bleibe auf der Strecke liegen. Wenn die Vorschriften weiterhin so kompliziert sind, könne sich kaum etwas ändern. Auch wenn Boeri bei der italienischen Wirtschaft viele Möglichkeiten sieht. Die italienische Wirtschaft hat ein großes Potenzial, da wir Exportunternehmen haben, die sehr erfolgreich sind und Marktanteile erobert haben. Trotz der schwierigen Bedingungen sowohl weltweit als auch hierzulande. Hier haben wir ja sehr viele strukturelle Probleme. Boeri glaubt, dass man gerade auch das Potenzial der gut ausgebildeten Frauen in Italien besser nutzen könnte. Neben der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe ist der Tourismus immer eine wichtige Stütze gewesen. Bisher aber bleiben die Besucher aus. Nach Schätzungen des Branchenverbandes Federturismo sei jede vierte Firma in der Tourismusindustrie von der Schließung bedroht.
Die italienische Wirtschaft strauchelt unter der Corona-Krise, Elisabeth Pongratz berichtete. Damit kommen wir zum Blick an die Börse und schalten zu unserem Börsenkorrespondenten Konrad Busen in Frankfurt am Main. Herr Busen, wir haben am Anfang der Sendung gehört, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Produktion von Medikamenten, Wirkstoffen wieder stärker nach Europa holen will. Heute stand ja auch an der Börse ein Pharmaunternehmen klar im Fokus. Welches denn?
BioNTech, das Unternehmen hat seinen Sitz in Mainz und ist zusammen mit Pfizer dabei, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Und heute hat die Nachricht, dass die amerikanische Behörde Food and Drug Administration, FDA, hier ein beschleunigtes Verfahren zulässt, den Aktienkurs von BioNTech um fast 20% in die Höhe getrieben. Die Aktien des großen Industriepartners Pfizer plus 4%.
Dann blicken wir mal auf den Gesamtmarkt. Wie steht der DAX da?
Ganz nett steht er da bei 12.800 Punkten in diesem Moment. Das ist ein Plus von 1,3% gegenüber Freitagabend. Von verschiedenen Firmen kommen Signale einer leisen Erholung im Geschäft, etwa vom Spezialchemiekonzern Evonik, auch von Kion, dem Gabelstaplerhersteller, der sieht eine deutliche Erholung in China. Also es gibt auch einigen Anlegern Hoffnung, dass die Quartalsberichte und Ausblicke, die in den nächsten Wochen reinkommen, nicht ganz so düster, grau und negativ klingen werden.
Es gab ja auch Gerüchte, dass die Deutsche Bahn 30 Schnellzüge von Siemens kaufen will. Hilft das denn auch der Siemens-Aktie?
Naja, die Siemens-Aktie hat heute 1% dazu gewonnen. Relativ wenig angesichts der Aussicht auf eine Investition in neue ICE-Züge, die 1 Milliarde Euro schwer sein soll. Am Mittwoch ist eine Pressekonferenz angesagt. Da werden wir wohl mehr erfahren.
Und dann blicken wir noch auf den Euro. Wie steht der da?
Der Eurokurs steigt heute Abend in Richtung 1,14 Dollar, steht aktuell bei genau einem Dollar 13,7 64, pardon, die deutsche Umlaufrendite, also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, heute minus 0,48%. Das ist ein Tick höher als am Freitag. Und die Unze Feingold, da ist der Preis heute Abend 1.805,50 $. Das sind rund 2,40 Dollar mehr als am Freitag um diese Tageszeit.
Das war der Börsenbericht von Konrad Busen. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Katrin Hondel. Darin geht es dann unter anderem um die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.